Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich, hier zu Ihnen zu sprechen. Und vielleicht darf ich das vorab sagen. Wundern Sie sich nicht, dass in meinem Vortrag immer wieder Russland als Beispiel genannt ist. Das liegt einfach daran, dass das sozusagen der Bezugpunkt meines Lebens ist. Anknüpfend an das Panel zuvor habe ich sowas wie einen verdeckten Migrationshintergrund, weil ich dort aufgewachsen bin. Und man könnte aber für das, was in meinem Vortrag Russland sein wird, auch jedes beliebige andere Land oder jede Region einsetzen, weil es wird darum gehen zu fragen, wie kompetent sind wir eigentlich in der Außenpolitik. Obwohl ständig davon die Rede ist, dass Deutschlands Verantwortung in den letzten Jahren gewachsen ist und unser Land als europäische Großmacht eine bedeutende Rolle zukommt, sprechen wir aus meiner Sicht viel zu wenig darüber, ob wir dafür eigentlich ausreichend gewappnet sind. Eigentlich sind Außen- und Innenpolitik heute in der Globalisierung immer stärker miteinander verwoben, wie Frau Kreide vorhin ja auch sehr gut deutlich gemacht hat. Aber es fehlt bei Politikern und in den Medien häufig die Bereitschaft dafür, diese Zusammenhänge stärker herauszustellen. Stattdessen gibt es einen deutschen Hang zur Provinzialität, der eigentlich nicht in diese schwierige Zeit passt. Noch stärker als andere Politikfelder ist die Außenpolitik bis heute eine Domäne der Exekutive und das Auswärtige Amt erledigt seine Aufgaben weitgehend kompetent, wenn auch immer wieder im Konflikt mit dem Kanzleramt. Aber auch das Parlament hat durch seine Gesetzgebungskompetenz ein wichtiges Wort bei Fragen der internationalen Politik mitzureden und sollte an Entscheidungsprozessen stärker beteiligt sein. Doch es sind Zweifel angebracht, ob Deutschland tatsächlich über das notwendige politische Personal verfügt, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Mit Blick beispielsweise auf die Russlandpolitik, und das gilt leider auch für andere Weltregionen, gibt es nur eine Handvoll Außenpolitiker unter den 630 Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die sich mit einem Land kontinuierlich über mehrere Jahre befassen, über eigene Kontakte verfügen und sich kompetent zur aktuellen Lage äußern können. Mit Blick auf die Bundestagswahl 2017 verlassen mit Gernot Erler, SPD, und Marie-Louise Beck von den Grünen zwei besonders profilierte und erfahrene Außenpolitiker und Osteuropakenner das Parlament und werden eine riesige Lücke reißen. Mit dem studierten Slawisten Erler, der fließend Russisch spricht und den gesamten postsowjetischen Raum und die Länder Südosteuropas, ihre Geschichte und Kultur seit Jahrzehnten aus eigener Anschauung kennt, verlässt ihm auch eine Ausnahmeerscheinung den Deutschen Bundestag. Während sich der 72-Jährige auch aus Altersgründen aus der Politik zurückzieht, ist Becks Verzicht auf eine neuerliche Kandidatur nicht ganz freiwillig erfolgt. Die Welt schrieb kürzlich, ihr Rückzug sei die Reaktion auf eine Art lokalen Zwergenaufstand gegen eine der international renommiertesten und bekanntesten Köpfe der Ökopartei. Nun gibt es sicher noch andere Gründe, warum Frau Beck bei ihren Bremer Grünen nicht mehr ganz so erfolgreich ist. Aber der Fall zeigt ein Grundmuster, das deutsche Außenpolitiker behindert. Denn die Auswahlverfahren der Parteien begünstigen eher die Innenpolitiker. Wer auf ein Direktmandat angewiesen ist, tut sich als Außenpolitiker ohnehin schwer. Und denn der Erfolg im Wahlkreis hängt eben sehr stark davon ab, ob unser Mann oder unsere Frau in Berlin die lokalen Themen in den Vordergrund stellt und die örtlichen Interessen bedient. Direktmandat und Außenpolitik zu verbinden, ist für Abgeordnete ein heikles Kunststück, sagte Frau Beck mir vor einiger Zeit im Interview. Ein anderer Abgeordneter, der als Außenpolitiker 2017 in den neuen Bundestag einziehen will und sich gerade um die Aufstellung bemüht, schilderte mir dieser Tage erst eindrucksvoll, wie schwer man es in den Parteien hat, wenn man sich nicht in erster Linie für die Verkehrs- und Umweltpolitik des Landkreises engagieren will, sondern beispielsweise für die deutsche Ukraine-Politik. Du willst doch nur in der Welt herumjetten, bekomme man da schnell zu hören. Viele Leute im Wahlkreis wollen einfach lieber Politiker, die sich vor allem um die Belange vor Ort kümmern, nicht aber um die große, weite Welt. Außenpolitik zu betreiben, können sich eigentlich nur Abgeordnete leisten, die in ihrer Partei gut etabliert sind und möglichst vor Bundestagswahlen über sichere Plätze auf der Landesliste verfügen. Außenpolitisches Engagement gehöre eher an ein Ende der Karriere, ist in allen Parteien eine gängige Ansicht. Das führt leider dazu, dass zwar ständig von Internationalisierung und Globalisierung die Rede ist, die Fraktionen aber schon lange das Problem haben, außenpolitisches Personal zu rekrutieren. Für eine politische Karriere erscheint jungen Abgeordneten die Außenpolitik wenig attraktiv. Aber die Parteien reagieren auch mit Abwehr darauf, geeignete Kandidaten von außen zu holen. Hinzu kommt, dass Abgeordnete meist Generalisten sind, aber sehr selten Fachpolitiker mit einer fundierten Expertise. Sich in außenpolitische Themen richtig einzuarbeiten, kostet sehr viel Zeit und Aufwand. Es dauert mehrere Jahre, wenn nicht sogar mehrere Legislaturperioden, bis es einem Abgeordneten wirklich gelingt, sich ausreichende Landeskenntnisse zu erwerben, auf regelmäßigen Reisen eigene Eindrücke zu verschaffen und wichtige Kontakte zu knüpfen. Ein großes Hindernis ist dabei auch, dass die wenigsten Parlamentarier eine andere Fremdsprache außer Englisch sprechen. Dabei stehen Politiker vor weit größeren Herausforderungen als wir Journalisten oder auch Osteuropa-Experten an Universitäten und Denkfabriken. Sie sollten eigentlich die Lage nicht nur analysieren oder über die Lage anderswo klagen, sondern auch politische Antworten finden und Strategien entwickeln. Das ist häufig eine Überforderung, wenn man sich auch vor Augen führt, dass die Wochenarbeitszeit eines Abgeordneten leicht bei 70 bis 80 Stunden liegt. Traditionell sind die wichtigsten Außenpolitiker vor allem Transatlantiker. Das hängt damit zusammen, dass westdeutsche Außenpolitik sich mit Ausnahme der Ostpolitik Willy Brandts und Teile der EU-Politik natürlich über Jahrzehnte vor allem im transatlantischen Rahmen formulierte. Seltsamerweise gelten bis heute USA-Kenner in Deutschland als erfahrene Generalisten, wohingegen ein Russland- oder Polen-Experte eher als Spezialist wahrgenommen wird. Diese sehr traditionelle Sicht scheint schon lange nicht mehr zeitgemäß. Angesichts der neuen multipolaren Weltordnung wird es zukünftig immer mehr Abgeordnete geben müssen, die profunde Kenntnisse mehrerer Weltgegenden zu verknüpfen wissen und eine länderübergreifende Expertise aufweisen sowie profunde Kenntnisse der EU. Doch davon ist die bundesdeutsche Parlamentsarbeit leider sehr weit entfernt. Immer wieder geraten Auftritte deutscher Abgeordneter gerade im Ausland zu peinlichen Momenten, wenn deutsche Politiker aus mangelnder Landeskenntnis den Ton nicht treffen oder sich einfach nicht ausreichend auskennen. Als frühere Auslandskorrespondentin auf dem Balkan und in Israel habe ich das leider oft miterlebt. Angesichts der weltpolitischen Krisen und eines wachsenden Problemdrucks ist deshalb ein grundlegender Wandel der Rekrutierungswege in den Fraktionen dringend geboten. Gezielte Nachwuchsförderung von qualifiziertem außenpolitischem Personal, das über Regionalkenntnisse, praktische EU-Expertise und Sprachkenntnisse verfügt, ist auch im Deutschen Bundestag unverzichtbar, um den politischen Herausforderungen angemessen begegnen zu können. Das gilt auch für das Auswärtige Amt, was in diesem Feld eine dominierende Rolle spielt. Sowohl im Planungsstab als auch in den zuständigen Fachreferaten sitzen viele landes- und sprachkundige Diplomaten. Doch auch hier gibt es strukturelle Probleme, die dringend einer Reform bedürfen. Einige davon hat das Ministerium in seinem umfassenden Review-Prozess der gesamten deutschen Außenpolitik bereits angepackt. Ein Hindernis bleibt aber das sogenannte Generalistenprinzip, bei dem sich das Auswärtige Amt über Jahrzehnte gerne rühmte, ganz bewusst keine Länder- und Regionalexperten heranzuziehen. Obwohl man im Ministerium heute längst einräumt, dass dieses Vorgehen nicht mehr zeitgemäß ist, wirkt es sich in der von Parteiinteressen sehr stark beeinflussten Personalpolitik immer wieder negativ aus. Dabei sollten vorhandene Landes- und Sprachkenntnisse ein entscheidendes Kriterium dafür sein, wie diplomatische Posten besetzt werden. Schließlich wären wir in Berlin ja auch irritiert, wenn der russische oder der polnische Botschafter nicht ausreichend Deutsch spräche und als Vertreter seines Landes zum ersten Mal länger in Deutschland lebte. Umgekehrt scheint es aber für die Auswahl des Leitungspersonals an der deutschen Botschaft in Moskau keine Rolle zu spielen, dass es an russischer Sprachqualifikation und früheren Erfahrungen im Land fehlt. Dabei ist gerade in Moskau eine gute Kenntnis der russischen Sprache unverzichtbar, um langfristig jenseits von Putin und Lavrov Gesprächskanäle offen zu halten und inoffizielle Gespräche zu führen oder auch mal einen Artikel auf Russisch zu lesen. Unterschätzt wird diese notwendige Expertise leider auch im Journalismus, wo angesichts der Medienkrise und dem daraus resultierenden Spardruck vor allem an der kostenintensiven Auslandsberichterstattung gespart wird. So wurden zahlreiche Auslandskorrespondenten in den letzten Jahren abgebaut, so auch in Moskau, um bei den russischen Beispielen zu bleiben. Die einzige deutsche Wirtschaftszeitung Handelsblatt hat 2014 nach mehr als 20 Jahren ihr Moskau-Büro geschlossen und zahlreiche Medien reduzierten ihr Personal. Auch große Zeitschriften wie Focus und der Stern leisten sich keine akkreditierten Moskau-Korrespondenten mehr. Unverändert vertreten sind die großen Tageszeitungen wie FAZ oder SZ, wenn auch nur noch mit jeweils einem Korrespondenten statt zeitweise dreien, wie noch in den 90er Jahren. Die sogenannte Hauptstadtzeitung Tagesspiegel, die vor allem mit freien Auslandskorrespondenten arbeitete, kündigte im Winter 2015 allen freien Mitarbeitern die Zusammenarbeit auf. Seither gibt es keine Moskau-Berichterstattung mehr und auch die Berichterstattung aus Kiew ist weggefallen. Dort sitzen ohnehin nur noch zwei deutsche freie Kollegen, die regelmäßig aus der Ukraine berichten. Die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunksender haben dank ihres großen Korrespondentennetzes ein Büro in Moskau mit mehreren Kollegen, die aber wie die meisten Medienvertreter in der russischen Hauptstadt den gesamten post-sowjetischen Raum abdecken müssen. Das erklärt, warum die Länder des Südkaukasus, Georgien, Aserbaidschan und Armenien in der deutschen Berichterstattung praktisch unbeachtet bleiben und eine wichtige Region wie Zentralasien völlig aus dem Blick deutscher Medien verschwunden ist, obwohl es vermutlich eine der nächsten Krisenregionen der nahen Zukunft werden dürfte. Ich bin fest davon überzeugt, dass es unverändert wichtig bleibt, Auslandskorrespondenten vor Ort zu haben, die über mehrere Jahre in einem Land leben, dessen Sprache sprechen und Entwicklungen über längere Zeit kenntnisreich begleiten. Journalisten, die für einige Tage einfliegen und gezielt für einen Artikel oder Radiobeitrag recherchieren, können eine gute Ergänzung der Berichterstattung von Korrespondenten sein, diese aber keineswegs ersetzen. Ohne diese Berichterstatter vor Ort, die in das Leben anderer Länder eintauchen, laufen wir Gefahr, die ganze Welt nur noch durch die deutsche Brille zu sehen. Dankeschön.